ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Folge des PwC Transfer Pricing Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich heute gemeinsam mit Caroline Wies, Manager aus unserem CDCR Transfer Pricing Team, und Stefanie Wagner, Senior Managerin im Bereich Risk und Regulatory, zum immer prominenter werdenden Themenkomplex des Country-by-Country-Reportings sprechen kann. Mein Name ist Alexander Totzek. Ich bin Partner im Transfer Pricing Team. Ich verantworte das Thema Transfer Pricing Technology für PwC Deutschland auf EMEA-Ebene. Also alles rund um Technologie an Daten unserer Kunden, worunter auch das Thema Country-by-Country-Reporting fällt. Wir wollen heute kurz über das steuerliche Country-by-Country-Reporting sprechen. Der Fokus liegt aber auf dem sogenannten Qualified Country-by-Country-Reporting, welches eine wesentliche Grundlage für die Safe-Harbor-Regeln im Rahmen von Pillar 2 spielt, und das sogenannte Public CBCR, welches, wie der Name schon andeutet, an die Öffentlichkeit gehen soll. Das Thema CBCR kommt ja aus der BEPS-Initiative der OECD aus 2015, die ja auf mehr Transparenz und Konsistenz im Rahmen von Verrechnungspreisen abgezielt haben. CBCR ist also nichts Neues und in Deutschland ja schon seit 2016 live. Inhaltlich geht es bei dem, was wir als BEPS-CBCR im Folgenden bezeichnen wollen, um das Reporting einiger Unternehmenskennzahlen je Land, wie zum Beispiel Umsatz, gezahlte Steuern und so weiter, an das Finanzamt. Bisher war das Thema eher ein, sagen wir mal, zahnloser Tiger, insbesondere weil das Penalty-Regime nicht so richtig stark war. Das BMF hatte damals gesagt, dass sie das CBCR zwar umsetzen mussten im Rahmen des 138AO, aber inhaltlich standen die Kollegen da nicht so wirklich hinter, haben entsprechend die niedrigsten Penalties angesetzt, die möglich waren. Das erklärt das Ganze, glaube ich, ein bisschen. Laut OECD war Sinn und Zweck des CBCRs, einen Überblick über die Verteilung von Umsätzen, Gewinnen und Steuern zu bekommen, um anschließend Prüfungsschwerpunkte festzulegen. Im laufenden Geschäft übernehmen wir als PwC die Konvertierung über Ermittlung von mehreren hundert CBCRs für unsere Kunden. In der Praxis haben wir aber relativ wenig Prüfungshandlungen im Rahmen des CBCRs gesehen und auch etwaige Nachfragen des BZSTs für die eingereichten Reports waren tendenziell eher harmlos. Aber das ändert sich jetzt, da die Bedeutung dieser Kennzahlen und das zügige Risiko stark ansteigt. Caro, magst du mal einen Überblick geben, was das sogenannte Qualified CBCR so besonders macht und warum es eine höhere Bedeutung hat?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Vielen Dank, Alex. Also wie du eingangs schon gesagt hast, das Qualified CBCR spielt im Rahmen von Pillar 2 eine Rolle. Pillar 2 ist, denke ich, allen bekannt und dreht sich rund um die Einführung und Umsetzung der globalen Mindeststeuer. Für einen Übergangszeitraum der ersten 3 Jahre gibt es nun Erleichterungsvorschriften, von denen Steuerpflichtige Gebrauch machen können, und die sind auch schon im aktuellen Gesetzesentwurf des Mindeststeuergesetzes erfasst. Die Erleichterungsvorschriften als solche schlagen sich in den sogenannten Safe-Harbor-Tests nieder, insgesamt 3 in der Zahl, nämlich der De Minimis-Test, der Effective-Tax-Rate-Test und der Routine-Profit-Test. Und hierbei reicht es aus, wenn in einer Jurisdiktion einer der Tests bestanden wird, um von den Erleichterungsvorschriften Gebrauch machen zu können und erstmal aus dem Full-Scope-Pillar-2-Anwendungsbereich herauszukommen. Um diese 3 Tests für Safe Harbor jetzt kalkulieren zu können, sind verschiedene Datenpunkte erforderlich. Für die Ermittlung dieser Datenpunkte kann auf das bereits bestehende steuerliche CBCR, das gemäß 138AO aufgestellt wurde, zurückgegriffen werden. Allerdings gibt es einige Unterschiede, die zwischen dem steuerlichen CBCR und dem Qualified CBCR zu beachten sind. Im Kern kann man diese Unterschiede, denke ich, auf 3 wesentliche Bereiche herunterbrechen, und das wären folgende, nämlich zum einen die Datengrundlage, zum anderen das sogenannte Scoping, also welche Einheiten sind mit einzubeziehen, welche nicht, und abschließend die Definition der einzelnen einzubeziehenden Datenpunkte oder Kennzahlen. Wenn wir mit dem ersten Punkt mit der Datengrundlage starten, kann man festhalten, dass diese für das steuerliche CBCR nach 138AAO eher weit gefasst ist. Für Pillar 2 und auch für die Safe Harbor Kalkulation ist jedoch nach dem Entwurf des Mindeststeuergesetzes ein sogenannter qualifizierter Konzernabschluss erforderlich. Was heißt das jetzt konkret? Das bedeutet, dass grundsätzlich erstmal von HB2-Daten auszugehen ist, und zwar vor sämtlichen Konsolidierungsmaßnahmen und Anwendung von Vereinfachungen. Sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, können aber gegebenenfalls auch HB1-Daten oder Finanzdaten aus anderen Rechnungslegungswerken zugrunde gelegt werden. Allerdings müsste man hier dann nochmal im Detail in die Vorschriften gucken. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum Scoping. Da ist es so, dass die einzubeziehenden Einheiten grundsätzlich sehr ähnlich beim steuerlichen CBCR und auch beim Qualified CBCR sind. Aber es gibt für Pillar 2 Safe Harbor Anwendungen gewisse Besonderheiten zu beachten, beispielsweise bei at equity konsolidierten Joint Ventures oder auch bei Investmentgesellschaften. Wenn wir noch kurz den letzten Punkt, nämlich die benötigten Datenpunkte bzw. Kennzahlen für das Qualified CBCR betrachten, stellt man fest, dass für Pillar 2 Safe Harbor nicht alle Kennzahlen aus dem steuerlichen CBCR benötigt werden. Bei den Kennzahlen, die man allerdings verwenden kann, empfehlen wir, die Definition der einzelnen Kennzahlen auch nochmal im Detail mit dem Gesetzestext des Mindeststeuergesetzes abzugleichen, denn auch hier gibt es an einigen Stellen Abweichungen im Vergleich zur Definition der Kennzahlen, die im steuerlichen CBCR angewendet werden.
Super, Caro, vielen Dank. Welche Herausforderungen siehst du denn in der Unternehmenspraxis?
Die größten Herausforderungen, die sich in der Praxis, insbesondere im Hinblick auf das Qualified CBCR und die besonderen Anforderungen, die damit einhergehen, ergeben, sind für mich zum einen die Schaffung und Bereitstellung einer einheitlichen Datengrundlage. Denn Data ist key, und dass man in der Praxis tatsächlich zu einer solchen einheitlichen Datengrundlage kommt, dafür müssen gegebenenfalls die Reporting-Prozesse als solche und oder die spezifischen Reporting-Informationen nochmal analysiert und eventuell angepasst werden, einfach um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung des Qualified CBCRs dann auch tatsächlich vorliegen und dass ich alles bei den lokalen Gesellschaften auch entsprechend frühzeitig abgefragt habe. Die zweite Herausforderung, die uns bei vielen Mandanten in der Praxis begegnet, ist die Definition der Kennzahlen, die in CBCR reinlaufen, also sowohl in steuerlicher, aber als auch ins Qualified CBCR, und welche Konten hier im Einzelnen konkret für die jeweilige CBCR-Kennzahl mit einzubeziehen sind.
Sehr gut, vielen Dank, Caro. Vielleicht mal eine Folgefrage gleich an Stefanie. Das Thema ist zwar noch nicht live, ne, aber hast du schon eine Vorstellung, wie die Prüfung in diesem Zusammenhang aussehen wird?
Naja, bisher wurde das CBCR und seine Datenintegrität häufig nicht eingehend geprüft oder von den Steuerbehörden angefochten. Aber das wird sich ja jetzt höchstwahrscheinlich ändern. Die CBCR-Daten werden nun konkrete Auswirkungen auf die Einhaltung der Pillar 2-Regelungen haben und jetzt mindestens mal 3 Jahre lang eine zentrale Rolle bei der Feststellung spielen, ob zusätzliche Steuern anfallen werden und entsprechend Rückstellungen zu bilden sind. Nach den neuen Vorschriften können die Steuerbehörden die Nutzung des CBCR Safe Harbors natürlich anfechten. Wenn gewünscht, führen wir in diesem Zusammenhang eine gesonderte Prüfung des aktuellen Country-by-Country-Reporting-Prozesses durch, sowie der damit verbundenen Inputs, Outputs und der Definitionspunkte. Ziel war es dabei, bisher die Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen und den OECD-Leitlinien sowie dem bewährten Verfahren zu gewährleisten. Und jetzt kommt eben zusätzlich dazu, die Safe Harbor-Regelungen und Übergangsbestimmungen einzuhalten. Dazu nehmen wir bei Mandanten die eingerichteten Systeme, Prozesse und Kontrollen unter die Lupe. Wir sehen dabei besonders im Rahmen von Erstprüfungen häufig Lücken, die der Mandant dann vor der Meldung an das BZST jeweils beheben sollte, natürlich.
Stefanie, vielen Dank. Es wäre auch meine Erwartung, dass, weil Pillar 2 ja schon komplex ist, ne, ein umfassendes Text-CMS eingeführt werden sollte und bei der Gelegenheit natürlich auch die CBCR-Prozesse hier mit in den Prozess eingegossen werden. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben jetzt also zwei Country-by-Country-Reportings. Lassen Sie uns vielleicht nochmal drei Punkte an der Stelle highlighten, die in der Praxis von Bedeutung sind. Also erstens, für Unternehmen, die an den 750 Millionen Euro kratzen, ist es wichtig, dass man die Schwellen hier im Auge hat. Ne? Also für das steuerliche CBCA reicht es ja aus, im Vorjahr die 750 Millionen überschritten zu haben. Für Pillar 2 und entsprechend das Qualified CBCA brauchen wir 2 von 4 Jahren oberhalb der 750 Millionen. Zweiter Punkt, wir hatten ja gesagt, CBCA ist wichtiger. Was passiert, wenn jetzt hier Fehler im Qualified CBCA enthalten sind? Also im schlimmsten Fall würde man auf Grundlage von falschen Daten die Safe Harbor Thresholds rechnen und gegebenenfalls einfach davon ausgehen, dass ein Pillar 2 nicht vollumfänglich trifft. Das Risiko hinter dem Qualified CBCA besteht also darin, dass man im Worst-Case-Szenario seinen globalen Pillar 2 Compliance-Anforderungen einfach nicht gerecht wird, was natürlich deutlich höher ist als die geringen Penalties, die wir aus dem steuerlichen CBCA kennen. Dritter Punkt, hatte Caro eben schon mal kurz erwähnt, möchte ich an der Stelle nochmal highlighten. Also die Anforderungen für das Qualified CBCA sind höher als die für das steuerliche CBCA. Aus Konsistenzgründen, aber auch aus Effizienzgründen tun sich gerne einen Gefallen, indem sie nicht zwei separate Prozesse etablieren, also einen für das steuerliche CBCA, einen für das Qualified CBCA. Sondern die Daten aus dem Qualified CBCA auch für steuerliche Zwecke nutzen. Zudem ist es anzumerken, dass ein Großteil der Daten, die wir für das Qualified CBCA benötigen, auch für Pillar 2 benötigt werden. Und das Thema Pillar 2 ist einfach vom Datenmodell natürlich deutlich komplexer und größer als CBCA. Deswegen ist die starke Empfehlung aus Konsistenz- und Effizienzgründen, erweitern Sie die Datenextraktion oder Einsammlung des Pillar 2-Projektes um die zusätzlich notwendigen Daten des CBCAs. So, wir hatten eingangs gesagt, wir schauen uns hier 3 CBCAs an, also alle guten Dinge sind 3. Und das dritte CBCA, was wir heute kurz besprechen möchten, ist das sogenannte Public CBCA. Die Kennzahlen, um die es hier geht, sind im Vergleich zu den anderen beiden CBCAs eingeschränkt, also rein auf die Daten geschaut, ist das Public CBCA also ein Subset des steuerlichen bzw. des Qualified CBCA. So muss man zum Beispiel beim Public CBCA nicht zwischen Umsätzen mit verbundenen und unverbundenen Personen unterscheiden, man reportet einfach Total Sales. Erster wichtiger Unterschied, das Public CBCA unterliegt keiner steuerlichen Vorschrift, sondern ist zum Beispiel in Deutschland im HGB verordnet. Zudem ist das Public CBCA im Sinne des Standards GRI 207.4 für Unternehmen verpflichtend, die Steuern als wesentlich identifiziert haben im Rahmen des Sustainability Reportings, also quasi verpflichtend und somit auch für ESG relevant. Stefanie, was hat denn der Abschlussprüfer mit dem Public CBCA zu tun?
Danke, Alex, für diese Frage. Die Erstellung des Public CBCA erfolgt zeitlich nachgelagert zur Testierung von Konzern- bzw. Einzelabschlüssen und baut aber mit einigen Modifikationen auf dem bestätigten Zahlenwerk auf. Bisher gibt es keine Prüfungsverpflichtung für den Public CBCA. Jedes Unternehmen sollte sich aber dabei bewusst sein, dass der Public CBCA an die Öffentlichkeit gelangt und somit insbesondere die nachgelagerten Anpassungen prüfrisch gewürdigt werden sollten.
Danke, Stefanie. Nach meinem Verständnis muss ja der Abschlussprüfer oder der Konzernabschlussprüfer in dem Fall perspektivisch nur darstellen, dass ein Public CBCA eingereicht wurde. Jetzt haben wir aber hier noch 2 Dimensionen, die nochmal oben drauf kommen. Ganz wichtig, glaube ich, an der Stelle erstmal nochmal zu betonen, dass das Public CBCA natürlich an die Öffentlichkeit geht, ne, indem es in einem öffentlichen Register und oder der Website des Unternehmens veröffentlicht werden muss. Und das Fiese an dem Thema ist neben der Öffentlichkeit noch das Penalty-Regime. Das unterscheidet sich wesentlich von den ersten beiden, nämlich der Gestalt, dass es hier je nach Landesvorschrift, die Penalty-Regimes, die kommen natürlich jetzt gerade noch in die Gesetzgebung rein, Aber je nach Land sechsstellige Penalties für die Gesellschaft und oder sogar für die handelnden Organe gibt. Stefanie, gerade persönliche Haftung ist ja mal ein Thema, was man nicht so gerne sieht im Unternehmen. Wie kann man denn diese Risiken für die handelnden Organe und für die involvierten Gesellschaften mitigieren?
Ja, Alex, unternehmerisches Verschulden mit persönlicher Haftung ist hier natürlich das Worst-Case-Szenario auch für die Einzelperson. Aber auch vor dem Hintergrund der von dir angesprochenen Entwicklung der Penalties schafft eine Prüfung von dem Erstellungsverfahren und den abgeleiteten Zahlen durch PwC natürlich zusätzliche Sicherheit für unsere Mandanten. Das Ergebnis unserer Prüfungshandlung kann dann als Compliance- oder Qualitätsnachweis sowohl intern, aber auch extern verwendet werden und im Rahmen beispielsweise von Betriebsprüfungen oder von Due Diligence-Verfahren kann auch unsere Berichterstattung entsprechend natürlich weitergegeben werden.
Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Stefanie. Vielleicht nochmal eine Frage an dich, Caro. Was siehst du denn hier ansonsten noch für Themen für die Unternehmen?
Um vielleicht einfach mal ein Worst-Case-Szenario zu nennen, durch die Offenlegung im Unternehmensregister und auf der Unternehmenswebsite ist das Public CBCA ja praktisch für jeden einsehbar. Und es könnte ja beispielsweise passieren, dass die Presse einfach mal das Public CBCA eines bekannten großen Unternehmens anschaut, einzelne für sie vermeintlich kritische Werte oder Kennzahlen rauspickt, gegebenenfalls auch nochmal mit Public CBCAs von Wettbewerbern abgleicht und daraus dann eine Schlagzeile oder einen Artikel verfasst, der vielleicht jetzt nicht so unbedingt vorteilhaft für das jeweilige Unternehmen wäre. Vor dem Hintergrund ist es nur zu empfehlen, dass sich Unternehmen frühzeitig um eine Kommunikationsstrategie rund um das Public CBCA bemühen. Also nicht nur für die Darstellung der erforderlichen Kennzahlen als solche, sondern auch für weitergehende Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen oder Länder, die gegebenenfalls von einem Außenstehenden als erklärungsbedürftig wahrgenommen werden könnten. Es kann ja immer gute Gründe für einzelne Zahlen geben, also warum sie so sind, wie sie sind, aber die sollte man dann eben auch proaktiv nennen, um reputationsseitig eben nicht unter die Räder zu kommen. Alex, hast du ein konkretes Beispiel, wen Public CBCA in der Praxis wie treffen könnte?
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass einige, insbesondere Zulieferer mit hohen Key-Account-Anteilen vom OEM zum Beispiel in der nächsten Vertragsrunde mit den Daten konfrontiert werden, also wenn die Margen zu hoch sind. Aber ich glaube, der Klassikerfall ist natürlich B2C, ne? Also aus dem Umfeld kommt ja auch das ganze CBCA-Thema. Also wenn Sie im B2C-Umfeld tätig sind, sollte man, glaube ich, insbesondere hier nochmal genauer hinschauen, damit aus den Daten jetzt kein Reputationsverlust geschieht. Ja, es empfiehlt sich daher frühzeitig auch mit Investor Relations mal zu sprechen, wie etwaige, aber erklärbare Auffälligkeiten der Öffentlichkeit präsentiert werden sollten, um solche Risiken einfach mal zu mitigieren. So, wenn wir uns jetzt mal von der strategischen Dimension nochmal lösen, einmal noch auf die Regulatorik schauen, vielleicht an der Stelle nochmal das Thema Thresholds, ja, weil offensichtlich hier so eine kleine Heterogenität passiert. Ich meine, das Public CBCA ist zwar ein Subset des steuerlichen CBCAs beziehungsweise des Qualified CBCAs. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal drauf gucken, also erstmal diese Thresholds, für Public CBCA brauchen wir 2 aufeinanderfolgende Jahre über 750 Millionen Euro. Das heißt, gucken wir uns das jetzt nochmal an, steuerliches CBCA einmal über 750 Millionen Euro, Qualified CBCA für Pillar 2 2 von 4 Jahren und jetzt kommt das Public CBCA zweimal über 750 Millionen Euro hintereinander. Also man kann sich das so kompliziert machen, lassen wir einfach mal so stehen. Und natürlich, weil das Public CBCA ein Subset ist des Qualified CBCAs oder des steuerlichen CBCAs, auch hier natürlich die große Empfehlung One Single Source of Truth. Das heißt, auch hier bitte aus Konsistenz- und Effizienzgründen einen Prozess aufsetzen, damit Sie hier konsistent und effizient um die Ecke kommen. Lassen Sie uns mal versuchen, mal einen kleinen Abbinder hier zu machen. Aus meiner Sicht nehmen Sie bitte 3 Sachen mit. Erstens, das Thema Country-by-Country-Reporting hat deutlich an Bedeutung zugenommen, weil es erstens über das Qualified CBCR die Grundlage für eine globale steuerliche Compliance-Anforderung nach Pillar 2 bildet. Zweitens, das Penalty-Regime ist jetzt signifikant für Public CBCR direkt über Strafen für die Unternehmung und auch, wie wir gehört haben, persönliche Haftung. Und über das Qualified CBCR indirekt über die Pillar-2-Angel. Dementsprechend ist zu empfehlen, ne, dass man hier entsprechende Prüfungshandlungen mal vornimmt, CMS-Prozesse aufsetzt, die diese Risiken mitigieren. Und dritter Punkt, das Public CBCR geht an die Öffentlichkeit, hat also eine entsprechende Bedeutung auch für ESG und für ihr externes Geschäft. Unterschätzen diesen Punkt bitte nicht. Ich habe viele Unternehmen, die das Public CBCR schlicht im Accounting aufgesetzt haben, weil natürlich da die Daten herkommen. Das ist soweit verstanden. Aber bitte, bitte tun sich den Gefallen, gehen Sie rechtzeitig auf Ihre Investor Relationship oder Marketing-Kollegen zu, damit es am Ende nicht hektisch wird. Caro, Stefanie, passt das so für euch als Abbinder?
Ja. Super, danke dir, Alex.
Prima. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen einen tollen Tag und viel Erfolg mit dem Themenkomplex CBCR. Ich würde mich natürlich freuen über Ihr Feedback und natürlich stehen für Rückfragen selbstverständlich sehr, sehr gerne zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf pwc.de oder natürlich über die gängigen Social-Media-Kanäle sind wir natürlich auch zu finden. Vielen, vielen Dank. Erfolgreichen Tag.